Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode über das Herz beim Pastorsblog Podcast. Und wir haben schon einiges entdeckt, dass wir sind, was wir lieben, dass Liebe wie Schwerkraft funktioniert, dass unser Herz ständig geformt wird durch Gewohnheiten, durch Rituale, durch das, was wir täglich tun. Und heute wird es persönlich. Vielleicht die persönlichste Episode dieser ganzen Reihe. Denn heute sprechen wir über etwas, das jeder von uns kennt, auch wenn wir selten oft darüber reden. Und zwar sprechen wir heute über das verwundete Herz. Bevor wir anfangen, möchte ich eine Sache ganz klar sagen. Falls du gerade schwere Traumata durchlebst, also Missbrauch, Krieg, langjährige Gewalt oder etwas, das dein Leben grundlegend erschüttert hat, dann ist diese Episode ein guter Anfang, aber sie ersetzt keine professionelle Begleitung. Bitte such dir dafür qualifizierte therapeutische oder seelsorgerliche Hilfe. Was wir heute besprechen, sind die Verletzungen, die fast jeder von uns trägt. Die alltäglichen Kränkungen, Enttäuschungen und Wunden, die sich tief in unser Herz eingegraben haben. Und genau darum soll es heute gehen. Matthias Kummer stellt in seinem Buch »Die Tür zum Leben geht nach innen auf« eine einfache, aber entwaffnende Frage. Haben Sie schon einmal jemanden getroffen, der nicht irgendeine seelische Verletzung erlitten hat? Ich nicht. Ich nicht. Denk mal kurz nach. Kennst du einen einzigen Menschen, wirklich einen einzigen, der durchs Leben gegangen ist, ohne verletzt worden zu sein? Ohne Zurückweisung? Ohne Enttäuschung? Ohne einen Moment, in dem ihm jemand wehgetan hat? Ich auch nicht. Kummer erzählt von sich selbst, von einer eigentlich wunderbaren, unbeschwerten Kindheit in der Schweiz. Und trotzdem, sagt er, gibt es auch bei ihm Wunden. Weil das Leben einfach so ist. Weil wir in einer gebrochenen Welt leben, mit gebrochenen Menschen, die andere gebrochenen Menschen manchmal ohne es zu wollen verletzen. Und er macht eine wichtige Unterscheidung, die ich dir heute mitgeben möchte. Er schreibt, wenn ich in diesem Buch seelische Verletzungen anspreche, sind damit Kränkungen gemeint, die wir alle schon zigmal erlebt haben. Dinge, die uns tief im Inneren zwar getroffen, aber nicht zu einer krankhaften Veränderung unserer Persönlichkeit geführt haben. Das Wichtige, wir reden heute nicht über schwere Traumata. Dafür braucht es, wie gesagt, professionelle Hilfe. Wir reden über das, was fast alle von uns kennen. Die Kränkungen durch einen ungeschickten Lehrer, die Zurückweisung durch einen Elternteil, das Gelächter der Mitschüler, die Worte, die jemand einmal beiläufig gesagt hat und die sich für immer in unser Herz eingebrannt haben. Jeremy Pyer bestätigt das aus seelsorgerlicher Perspektive. Er beschreibt, wie unser Herz dynamisch auf solche Erfahrungen reagiert und wie tief verankerte Überzeugungen entstehen, die unser ganzes weiteres Leben beeinflussen. Die Frage ist also nicht, bist du verwundet? Die Frage ist, was machst du mit deinen Wunden? Und jetzt kommt einer der kraftvollsten Sätze, die ich in Kummers Buch gefunden habe. Er schreibt: Eitrige Wunden heilen erst, wenn man sie öffnet. Anders geht es nicht. Schreibt von eitrigen Wunden und dann, dass sie erst heilen, wenn man sie öffnet. Stell dir vor, du hast eine Wunde am Arm, die sich entzündet hat. Was passiert, wenn du einfach ein hübsches Pflaster draufklebst und tust, als wäre nichts passiert, nichts gewesen? Genau, es wird schlimmer. Der Eiter breitet sich aus, die Infektion wandert tiefer und am Ende musst du vielleicht ins Krankenhaus, weil du zu lange gewartet hast. Kummer macht diesen Vergleich sehr direkt. Er beschreibt eine Szene, ein Radfahrer stürzt und hat einen offenen Beinbruch. Und dann kommt jemand vorbei, ein besonders frommer Zeitgenosse, und sagt: Geht klar mit deinem Bein, ich glaub an dich. Ich spreche ein kurzes Gebet, das wird schon wieder. Na los, hau dich in den Sattel und fahr nach Hause. Wie bitte? Kummer schreibt dazu: Ich hoffe, Sie sind mit mir einig. Der offene Bruch muss verarztet werden, und zwar schleunigst. Und dann zieht er die Parallele zu unserer Seele. Es wäre so, als würde man versuchen, den Körper zu trainieren, indem man nur fest daran glaubt. Den Körper trainieren wir, indem wir ihn trainieren. Muskeln bauen sich auf, indem wir sie bewegen. Wir bleiben gesund, indem wir uns gesund ernähren. Wie könnte es mit unserer Seele anders sein? Das ist eine unbequeme, aber notwendige Wahrheit für uns Christen. Manchmal denken wir, ich glaube fest genug, also müsste die Wunde doch weg sein. Aber Kummer sagt, nein, Glaube ersetzt nicht den Prozess der Heilung. Glaube trägt uns durch diesen Prozess. Und er beschreibt, was passiert, wenn wir Wunden einfach übertünchen, statt sie zu öffnen. Lina und Ben konnten noch so positiv denken, die Bibel lesen, in die Kirche pilgern und singend die Hände zum Himmel strecken. Selbst wenn das wundervolle Dinge sind. Man könnte es einer Symptombehandlung gleichsetzen. Wie oft habe ich erlebt, wie wir Bibelverse abfeuern, als würden wir mit Maschinengewehren aufeinander schießen. Bibelverse als Maschinengewehre. Kennst du das? Jemand ist verletzt, traurig, verzweifelt und wir schießen sofort mit "Alles wird gut" oder "Gott hat einen Plan" zurück. Nicht, weil das falsch wäre, sondern weil es oft am falschen Ort ankommt. An der Oberfläche, während die Wunde tief drunter weiter eitert. Kummer schreibt weiter, die tief sitzenden Gefühle, die sich in der Kindheit eingeschlichen haben, melden sich trotzdem immer wieder zurück, weil diese Überzeugungen in den verlassenen Winkel unseres Herzens einfach zugeschüttet und nicht von uns aufgedeckt wurden. Sie sind zugeschüttet, nicht aufgedeckt. Und das ist der Unterschied zwischen Verdrängung und Heilung. Johannes Gossner beschreibt in seinem alten, aber erstaunlichen zeitlosen Buch Das Herz des Menschen einen ähnlichen Moment, nur aus einer anderen Perspektive. Er beschreibt den Moment, in dem ein Mensch zum ersten Mal wirklich ehrlich in sein eigenes Herz schaut. Der Sünder erschrickt in seinem Gewissen, geht in sich und blickt in sein Herz hinein und findet lauter Sünde und Gräuel in sich. Er blickt hinein, heißt es dort. Und was er sieht, erschreckt ihn. Und dann beschreibt Gossner diesen zutiefst menschlichen Schrei, der aus dieser Erkenntnis entsteht. Ein Schrei, den auch der Apostel Paulus einmal ausgestoßen hat. Es heißt, er seufzt aus dem innersten Herzensgrund. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das ist Römer 7. Das ist der Schrei eines Menschen, der endlich ehrlich mit sich selbst wird, der nicht mehr wegschaut, der nicht mehr die Wunden mit einem hübschen Pflaster überklebt. Und hier ist etwas Wichtiges, das ich dir mitgeben möchte. Dieser Moment der Erschütterung, dieser Moment, in dem wir wirklich hinschauen und die Wahrheit über unser eigenes verwundetes, gebrochenes Herz sehen, dieser Moment ist nicht die Katastrophe. Er ist der Anfang der Heilung. Gossner beschreibt, wie auf diesen Schrei die Tränen der Reue folgen und dann ganz allmählich die Tränen der Dankbarkeit und Freude, wenn die Gnade Gottes ankommt. Er schreibt von dem Moment, in dem der Mensch Christus ergreift. Er schreibt, so empfängt er wie alle Gläubigen an Christus den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis seinem Geist, dass ihm jetzt seine Sünden vergeben und dass er ein Kind Gottes sei. Denn der Heilige Geist erfüllt das Herz mit Friede, Freude und Gerechtigkeit. Vom Schrei der Verzweiflung zum Frieden, zur Freude, aber der Weg dahin führt durch das ehrliche Hinschauen, nicht drumherum. Und jetzt möchte ich dir eine der bewegendsten Passagen aus Kummers Buch teilen. Kennst du den Film Good Will Hunting? Falls nicht, kurz zur Erinnerung. Will ist ein junges Genie, das aber emotional völlig verschlossen ist, weil er als Kind missbraucht wurde. Und in einer Schlüsselszene sagt sein Therapeut zu ihm immer wieder nur diese drei Worte. Du kannst nichts dafür. Wieder und wieder und wieder, bis Will endlich zusammenbricht und weint. Kummer nimmt dieses Bild auf und wendet es direkt auf uns an. Auch sie können nichts dafür. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du diese Worte auf dich selbst anwendest? Für die Verletzungen, die dir als Kind zugefügt wurden, du konntest nichts dafür. Für die Worte, die jemand über dich gesagt hat und die sich in dein Herz eingebrannt haben. Du konntest nichts dafür. Für die Ablehnung, die du erfahren hast. Du konntest nichts dafür. Kummer beschreibt, wie Lina, eine seiner Hauptfiguren, genau diese Erfahrung macht. Sie erkennt, dass ihre Verletzungen sie tief geprägt haben. Aber Lina und Ben richten ihren Blick weg von dem, was sie verletzt und enttäuscht hatte, auf den, von dem die Erlösung kommt. Und je mehr sie mit sich Frieden schlossen, umso mehr konnten sie sich selbst annehmen, lieben lernen und sich so sehen, wie Gott sie sieht. Und dann, und das ist mir besonders wichtig, erklärt Kummer, warum diese Worte so heilsam sind. Sie befreien uns nicht von Verantwortung, aber sie befreien uns von Schuld für das, was uns angetan wurde. Er beschreibt einen weisen alten Mentor namens Douglas, der zu Ben sagt, natürlich ist es ein Prozess. Ich sage nicht, dass sich von heute auf morgen alles ändert. Die Seele gibt sich nie mit einer Instant-Lösung zufrieden. Heilung des Inneren geschieht langsam und schrittweise. Es geht nicht schnell, aber das Prinzip der Heilung ist im Grunde sehr einfach. Und das ist letztendlich eine Entscheidung, die nur du treffen kannst. Nur du und niemand anders. Verstehst du? Fragt Douglas weiter. Die Kindheit hat viel mit unserem heutigen Leben zu tun. Kummer verwendet einen Begriff, der mich sehr berührt hat. Innere Gespenster. Er fragt, von welchen inneren Gespenstern werden sie hier und da heimgesucht? Und dann nennt er einige typische Beispiele und vielleicht erkennst du dich in einem davon wieder. Ich genüge nicht. Mich kann man nicht gebrauchen. Ich bin nicht schön genug. Gott ist enttäuscht von mir. Diese Sätze, kennst du sie? Vielleicht flüstern sie dir zu, wenn du morgens in den Spiegel schaust. Vielleicht melden sie sich, wenn du einen Fehler machst. Vielleicht kommen sie hoch, wenn dich jemand kritisiert. Diese Gespenster sind selten wahr. Aber sie sind unglaublich mächtig. Warum? Weil sie oft schon sehr früh in unser Herz eingepflanzt wurden. Durch Worte, durch Erfahrungen, durch Ablehnung, durch Vergleiche. Kummer beschreibt, wie diese Gespenster entstehen. Falsche Glaubenssätze, sagt er, nach denen sie viel zu lange lebten, geboren aus seelischen Verletzungen, die vor allem in der Kindheit von nahen Bezugspersonen zugefügt wurden. Und er beschreibt auch den Weg heraus. Bei Lina beginnt der Weg damit, dass sie in der Traumaarbeit oder auch einfach in der Aufarbeitung leichterer Verletzungen noch einmal in die konkreten Situationen der Verletzungen hineinsteigt und sich fragt, was wäre damals hilfreich und gut für mich gewesen? Was hätte ich das Kind damals gebraucht? Was hat gefehlt? Welche Worte hätte ich als Kind hören müssen? Wo war Gott in diesem Moment? Das ist ein kraftvoller Prozess. Nicht die Vergangenheit ändern, das können wir nicht, aber die Vergangenheit mit Gottes Augen neu zu betrachten. Und Kummer schreibt, und uns stattdessen mit den Augen Gottes betrachten. Dann fällt der Schleier plötzlich weg und Freiheit, Veränderung, Leben und Ströme von lebendigem Wasser stellen sich ein. Nun, jetzt möchte ich einen wichtigen Perspektivwechsel einbringen. Jeremy Pyatt zeigt in seinem Buch, wie die Bibel selbst mit verwundeten Herzen umgeht. Und die Antwort mag dich überraschen. Die Bibel ist erstaunlich ehrlich. Pyatt führt uns zu Psalm 13 und hör dir mal an, wie roh und ungeschönt dieser Psalm beginnt. Wie lange noch, o Herr, willst du mich für immer vergessen? Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht von mir? Das ist kein Alles-wird-gut-Gebet. Das ist ein Schrei der Verzweiflung, ein Vorwurf fast. Hast du mich vergessen, Gott? Pyatt schreibt, diese Ausdrucksweise ist roh und ehrlich. Der Akt des Ausdrückens vor Gott ist der treue Versuch des Psalmisten, seine Erfahrung vor Gott zu verarbeiten. Der Psalmist wusste, dass Gott ihn genau dafür geschaffen hatte. Sein Ausdruck ist ein Zeichen der Stärke seines Glaubens. Und das ist so anders, als wir oft denken. Wir glauben, ehrlicher Schmerz vor Gott sei ein Zeichen von schwachem Glauben. Aber Pyatt sagt, nein, es ist genau umgekehrt. Wer seinen Schmerz vor Gott ausschüttet, statt ihn zu verstecken, zeigt damit, ich vertraue dir genug, um ehrlich zu sein. Und dann, das ist das Erstaunliche an Psalm 13, endet er mit den Worten, ich aber vertraue auf deine Güte, mein Herz soll sich freuen, dass du so treulich hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er mir wohltut. Und Pyatt kommentiert, auch ohne einen klaren Hinweis darauf, dass sich die Situation des Psalmisten von Anfang bis zum Ende des Psalms geändert hat, zeigt er doch deutlich, dass sich die Reaktion seines Herzens geändert hat. Das ist nicht magisch, noch automatisch, es ist der Prozess des Glaubens, der durch die dynamische Funktion des Herzens wirkt. Von der Klage zum Lob, nicht weil sich die Umstände ändern, sondern weil das Herz im Prozess des ehrlichen Ausdrucks vor Gott verändert wurde. Und wenn du denkst, das sei zu abstrakt, dann denk an Jesus selbst. Im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, war sein Herz von Angst umschlungen bis zum Tod. Jesus betete dreimal dasselbe Gebet. Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Und doch endet jedes Gebet mit, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Selbst Jesus, ganz Gott und ganz Mensch, zeigt uns, Ehrlichkeit über den Schmerz und Vertrauen in den Vater schließen sich nicht aus. Sie gehören zusammen. James Key, A. Smith, erzählt in You Are What You Love eine kleine, aber bewegende Geschichte aus seinem eigenen Zuhause. Er beschreibt einen Abend, an dem seine Familie über eine ungerechte, schmerzhafte Situation sprach, die einen jungen Mann betraf. Und dann schreibt er: Diese Nacht war einer unserer älteren Söhne zufällig von der Uni zu Hause und hatte sich zum Abendessen zu uns gesellt. Er war während des ganzen Gesprächs still, wirkte fast abwesend, nahm wortlos seinen Teller und ging in die Küche. Aber dann, im Spiegel auf der Anrichte im Esszimmer, konnte ich ihn hinter mir sehen, über die Arbeitsfläche gebeugt, leise schluchzend. Er lernte zu trauern. Er lernte zu trauern. Smith macht dazu eine wichtige Beobachtung. Selbst Trauer braucht Übung. Das ist etwas, das wir in unserer Kultur oft verlernt haben. Wir wollen schnell zur Lösung, schnell zum positiven Ausblick, schnell zum "Aber Gott hat doch einen Plan". Aber Smith und die ganze biblische Tradition der Klage sagt, es gibt einen Platz für ehrliche Trauer, für das Weinen, für das Zulassen des Schmerzes, bevor wir zur Hoffnung übergehen. Und Kummer bestätigt das aus seelsorgerlicher Erfahrung. Er beschreibt, wie Lina ihre Trauer noch einmal ganz bewusst durchleben musste, bevor echte Vergebung möglich wurde. Die Vergebung wurde für Lina echt, nachdem sie über die Ungerechtigkeit nochmals getrauert und diese nochmals richtig gefühlt hat. Durch das Zulassen der Trauer und das Wahrnehmen. Trauer zulassen, nicht überspringen, nicht mit frommen Phrasen übertünchen, sondern wirklich fühlen und dann im Beisein Gottes loslassen. Und jetzt kommen wir zu einem Schlüsselthema der Herzensheilung. Vergebung. Kummer zitiert Nelson Mandela mit einem Satz, der sich tief einprägt. Verbitterung ist wie Gift trinken und erwarten, dass dein Feind davon stirbt. Es hat noch nie funktioniert und es wird auch nie funktionieren. Das ist Verbitterung. Wir halten am Schmerz fest, in der Hoffnung, dass es den anderen trifft. Aber in Wahrheit vergiften wir uns nur selbst. Immer weiter, Tag für Tag. Kummer schreibt einen Satz, der die ganze Sache auf den Kopf stellt. Vergebung und Versöhnung haben nichts mit Schwäche, sondern im Gegenteil mit echter Stärke und Größe zu tun. Durch die Vergebung kommt das Opfer in eine Position der Stärke. Und dann der entscheidende Satz. Wenn Sie anderen vergeben, vergeben Sie nicht um deren Willen, sondern um ihretwillen. Es geht um Sie. Vergebung ist also kein Geschenk, das du dem anderen machst. Es ist ein Geschenk, das du dir selbst machst. Du befreist nicht den Täter, du befreist dich. Und Kummer bringt noch eine wichtige entlarvende Beobachtung. Die Menschen, die uns verletzt haben, waren selbst einmal verletzte Menschen. Er sagt, wir sitzen alle im selben Boot. Jene Menschen, die sie verletzt haben, waren selbst einmal in einer ganz ähnlichen Situation. Auch sie wurden im Laufe ihres Lebens verletzt. Sie wurden nur deshalb von jemandem gekränkt, ausgelacht, klein gemacht oder links liegen gelassen, weil dieser Mensch selbst mit seinem Leben hadert. Das relativiert nicht, was uns angetan wurde, aber es hilft uns, aus der Opferrolle herauszutreten und den anderen mit etwas mehr Mitgefühl zu sehen. So wie Jesus am Kreuz sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Kummer beschreibt sogar noch einen wichtigen zweiten Schritt. Selbstvergebung. Lina musste nicht nur anderen vergeben, sie musste auch sich selbst vergeben. Das heißt in dem Buch, Lina musste auch sich selbst vergeben, weil sie sich über die Jahre hinweg angeklagt und klein gemacht hatte. Sie lernte Schritt für Schritt, sich selbst zu mögen. Ich möchte betonen, Heilung ist kein einmaliges Event. Es ist ein Prozess und Kummer verwendet ein Bild, das ich sehr hilfreich finde. So wie wir uns während der Corona-Krise oft die Hände wuschen, sollten wir auch unsere Seele täglich mehrmals desinfizieren und die inneren Viren in die Wüste schicken. Ein bisschen kurioses Bild, aber es trifft den Punkt. Heilung ist tägliche Pflege. Nicht einmal beten und dann ist alles weg, sondern eine tägliche bewusste Praxis. Und Lynn Payne, die Kummer zitiert, bringt eine wichtige Klarstellung. Gebete um Heilung sind kein Schnellverband und auch kein Mittel, um den langsamen und stetigen Prozess geistlichen Wachstums abzukürzen. Sie dienen allerdings dazu, den Blick für den Weg freizumachen. Gebet verkürzt den Prozess nicht, aber es öffnet den Blick für den Weg, es zeigt uns die Richtung. Was können konkrete Schritte nun sein? Lass mich zusammenfassen, was wir gehört haben. Erstens, erkennen. Wie Gosner sagt, hineinschauen in dein Herz, auch wenn es dich erschreckt. Die Wunde öffnen, nicht zuschütten. Zweitens, ehrlich sein vor Gott, wie die Psalmen es vorleben, deinen Schmerz, deine Wut, deine Enttäuschung wirklich aussprechen. Kein frommes Verstecken. Drittens, Trauma. Wie Smiths Sohn am Küchentisch, die Trauer zulassen, nicht überspringen. Viertens, du kannst nichts dafür hören, für das, was dir angetan wurde. Nicht als Ausrede für heute, sondern als Befreiung von der Vergangenheit. Fünftens, vergeben. Anderen und dir selbst als Geschenk an deine eigene Freiheit. Sechstens, Geduld mit dem Prozess haben. Heilung braucht Zeit. Sie geht schrittweise, wie Douglas sagt, nicht auf Knopfdruck. Siebtens, Begleitung suchen. Lina ging nicht alleine durch diesen Prozess. Sie suchte sich eine Seelsorgerin. Vielleicht ist das auch für dich der nächste Schritt. Nun, bevor wir zum Gebet kommen, lade ich dich ein, dir ein paar Minuten Stille zu nehmen. Nimm dir Zeit für diese Fragen und vielleicht mit einem Notizbuch, vielleicht einfach im Gebet. Erste Frage: Welche seelischen Verletzungen trägst du noch mit dir herum, die dir den Weg in ein freies und erfülltes Leben versperren? Zweitens: Welches Gift trinkst du noch, in der Hoffnung, dass es dir Linderung verschafft oder der Person schadet, die dich verletzt hat? Dritte Frage: Von welchen inneren Gespenstern wirst du immer wieder heimgesucht? Welche Sätze laufen in deinem Inneren ab? Zum Beispiel, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, ich werde nie ausreichen. Und vierte Frage, wem hast du bis heute noch nicht wirklich vergeben? Mit wem sollst du dich versöhnen, selbst wenn das zunächst nur in deinem Herzen geschieht? Und eine letzte, vielleicht die wichtigste Frage. Was würde sich ändern, wenn du dir selbst heute sagen würdest, du kannst nichts dafür? Vielleicht ist dieses folgende Gebet ein Gebet, was du selbst gerne sprechen möchtest. Vater im Himmel, ich komme heute mit meinem verwundeten Herz zu dir, nicht mit einem aufpolierten, frommen Gesicht, sondern ehrlich, so wie die Psalmisten es taten. Ich erkenne, ich trage Wunden mit mir, die ich lange zugeschüttet habe, Verletzungen, die ich verdrängt, statt sie zu öffnen. Heute möchte ich beginnen, wirklich hinzuschauen. Du kennst jede einzelne Wunde. Du kennst die Worte, die mich verletzt haben, die Momente der Zurückweisung, die inneren Gespenster, die mich heimsuchen. Und ich höre dich sagen, so wie du es Petrus, der Ehebrecherin, dem verlorenen Sohn gesagt hast: Du kannst nichts dafür. Ich liebe dich, wie du bist. Komm zu mir. Hilf mir, ehrlich zu trauern, wo ich trauern muss. Hilf mir zu vergeben denen, die mich verletzt haben, und mir selbst, nicht aus Schwäche, sondern aus der Stärke, die du mir schenkst. Heile, was zerbrochen ist. Nicht auf einmal. Ich weiß, das braucht Zeit. Aber führe mich Schritt für Schritt aus der Dunkelheit meines Herzens in dein Licht. Dein Wort sagt, du bindest die zerbrochenen Herzen. Du heilst ihre Wunden. Und ich glaube das heute. Auch wenn ich es noch nicht ganz spüre, hilf meinem Glauben. In Jesu Namen. Amen. Das war Episode 4, das verwundete Herz, Heilung von Verletzungen. Ich weiß, das war eine intensive Episode und vielleicht hat sie etwas in dir berührt, das du lange nicht angeschaut hast. Das ist okay. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, und wenn du merkst, dass du mehr Begleitung brauchst als das, was ein Podcast bieten kann, dann ist das kein Zeichen von Schwäche, wie Kummer sagt. Such dir eine gute Seelsorgerin, einen guten Seelsorger. Das ist Weisheit und nicht Versagen. Und das nächste Mal wird es wieder etwas heller. Das Thema wird sein, der Tempel des Herzens, Gott wohnt in dir. Und wir werden darüber sprechen, wie Gott genau in dieses geheilte, erneuerte Herz einziehen will und was das für dein Leben bedeutet. Bis zum nächsten Mal, sei gnädig mit dir selbst. Dein Herz ist es wert, geheilt zu werden. Wenn dich dieser Podcast ermutigt hat, dann teile ihn gerne mit jemandem. Abonniere auch den Kanal, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Auf meiner Website pastorsblog.de findest du außerdem weitere Podcasts und Blogs, die dir auf deinem Glaubensweg weiterhelfen können. Ich freue mich darauf, dich dort willkommen zu heißen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus verändert Leben. Danke, dass du ein Teil meiner Podcast-Community bist.